Das gleiche in Grün Weekly am Tag der Arbeit am 1. Mai 2026. Ja, es ist Tag der Arbeit. Ich finde es wunderbar, dass wir hier zusammenkommen, Moritz. Und ich habe auch schon im Vorfeld gehört, dass deine Stimme auch da ist, was nicht ganz selbstverständlich ist. Moritz, was hast du mitgebracht?
Ich habe jemanden mitgebracht, die wirklich sehr, sehr unter uns leidet. Katharina Reiche, unsere Bundeswirtschaftsministerin. Die hat es ja wirklich nicht leicht. Sie arbeitet viel und dann bekommt sie doch immer wieder von uns linksgrünen Baumumarmern schlechtes Feedback. Dabei folgt sie doch wirklich einfach nur strikt ihrer Agenda. Ende letzter Woche wurde heiß diskutiert, dass das Bundeswirtschaftsministerium eine Studie unter Verschluss halten würde, die eben nicht zu dieser Agenda passt. Unter Verschluss, finde ich, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, aber was sicher richtig ist, nicht aktiv beworben, keine Pressemitteilung und so. Und auch auf den Webseiten des Bundeswirtschaftsministeriums ist es einfach echt schwer zu finden. Du musst schon genau wissen, wie die Studie heißt, damit du die Datei dann findest. Naja, die Empörung darüber hat die Studie natürlich nun doppelt spannend gemacht. Das ist ein Paradebeispiel für den sogenannten Streisand-Effekt. Wo kommt der wohl her, Timo?
Von Barbara Streisand?
Ganz genau. Der ist benannt nach Barbara Streisand. Die wollte nämlich 2003 mal die Veröffentlichung von Fotos ihres Anwesens gerichtlich verhindern und hat dadurch natürlich erst dafür gesorgt, dass die Fotos sich so richtig, richtig weit verbreitet haben. Das ist jetzt bei der Studie ähnlich. Auf LinkedIn ist also ganz, ganz viel Empörungsreflex. Und dabei bin ich mir sicher, reingeschaut haben dann doch die wenigsten. Zu Recht ist ein sehr langes Dokument. Und das haben wir jetzt mal nachgeholt für euch. Die Studie ist tatsächlich ganz interessant. Bestellt hat sie damals noch Robert Habeck. Und die trägt den Titel Stärkung der regionalen Wertschöpfung durch erneuerbare Energien. Die Idee der Studie ist, mal auszurechnen, was eigentlich an lokaler Wertschöpfung durch die Energiewende entstehen kann. Also im Umkehrschluss, was eben nicht entsteht, wenn wir weiter Kohle, Gas, Öl und so weiter irgendwo anders einkaufen und hier einfach nur verbrennen. Berlin-Institut, IÖW und IW Consult haben gemeinsam aufgeschrieben auf, wie gesagt, fast 200 Seiten, wie viel vom EE-Ausbau eigentlich in den Standortregionen verbleibt und das so mit verschiedenen Szenarien hinterlegt. Nur die Eckwerte sind: 2023 lösten Wind onshore, PV-Freifläche und PV-Dach, das sind die drei untersuchten Optionen, bundesweit rund 10 Milliarden Euro direkte Wertschöpfung aus und davon können theoretisch etwa 55% regional verbleiben. Also rausgerechnet sind dann eben die anderen 45%, das sind Effekte aus Anlagenherstellung und Wartung von großen Anlagen, weil die ausführenden Unternehmen natürlich typischerweise nicht vor Ort sitzen, wo die PV-Anlage oder die Windenergieanlagen aufgebaut werden. Was mit hoher Wahrscheinlichkeit mindestens in den Regionen verbleibt von dieser Summe, sind 2,4 Milliarden Euro, also bei Handwerkern, bei Pacht, bei Gewerbesteueranteilen, Gewinne aus Kleinanlagen, Anlagen unter 100 Kilowatt. Bis 2033, das errechnet nun die Studie, verdoppeln sich diese Effekte ungefähr. Bundesweit landet man dann bei 21 Milliarden Euro direkter Wertschöpfung. Regional gesichert mindestens 8,6 Milliarden. Man versucht auch so Spillover-Effekte zu berechnen. In den Top 5 Kreisen erklärt der Windausbau 7% des BIP-Wachstums der letzten 10 Jahre, der Solarausbau sogar 10%. Bei Solar bleibt laut Studie der Großteil der Wertschöpfung aus Installation und Betrieb auch regional, bei Wind eher nicht, weil das einfach ja, mehr auf den Hersteller fokussiert ist, auch die Wartung. Es gibt 5 Fallgemeinden: Dadesheim, Feldheim, Lichtenau, Willstedt und Wunsiedel, ich kenne exakt einen davon, sind so die üblichen Vorzeigeorte und liefern dann auch bekannte Geschichten von Bürgerwindparks, von Stadtwerksbeteiligungen, sanierten Apotheken, Glasfaserausbau. Spannender als diese Anekdoten, die natürlich aber richtig sind, ist eigentlich der Befund, warum es in diesen Gemeinden funktioniert hat. Und das liegt wohl vor allem an aktiver kommunaler Steuerung bei Flächenauswahl und frühzeitigen Beteiligungsmodellen. Was mir auch hängen geblieben ist, ist so eine Karte, eine Deutschlandkarte, in der farblich markiert ist, in welchen Kreisen das Potenzial am größten ist für das Erzeugen regionaler Wertschöpfung. Und da sind schon einige große Regionen weit vorne im Rennen, die man klassischerweise als strukturschwach benennen würde. Ich meine jetzt nicht Bochum, Timo, sondern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt. Gerade dort wären doch wirtschaftliche Impulse aus verschiedensten Gründen eine hilfreiche Sache. Sowas fehlt in der Studie. So ein wenig die Gegenrechnung, finde ich, denn da, wo was entsteht, fällt ja auch was anderes weg, zumindest in vielen Fällen. Also wenn ich eine Freiflächen-Solaranlage habe, den Pachteinnahmen steht ja möglicherweise geringere landwirtschaftliche Erträge entgegen, in welcher Form auch immer. Wir haben es hier natürlich mit Survivorship-Bias zu tun, ja, weil man schaut sich Fallbeispiele an, wo es einfach gut funktioniert hat. Kann man vielleicht nicht ohne weiteres extrapolieren. Und letztlich, aber das ist einfach auch gar nicht das Ziel der Studie gewesen, man guckt sich hier Erzeugung an. Und Speicherung fehlt natürlich komplett, ist für die Transition super wichtig. Und egal, ob das jetzt Batteriespeicher sind oder Wasserstoff hergestellt wird oder was auch immer, da entsteht ja auch Wertschöpfung, sehr regional. Und das ist hier nicht inkludiert, vielleicht auch einfach, weil es noch so keine guten Fallgemeinden gibt, auf denen man das Modell aufbauen könnte. Warum vergräbt also das Bundeswirtschaftsministerium diese Studie? Man kann es sich vorstellen, aber es ist einfach doch einfach so wild. Also stell dir vor, Aliens kommen auf die Erde und versuchen uns zu verstehen. Und was doch komplett dämlich wirken muss, ist, dass regenerative, dezentrale, sauberere Energieerzeugung mit positiven wirtschaftlichen Effekten kein gemeinsam getragenes Zukunftsprojekt eines Landes ist, sondern Spielball politischer Strömung. What the fuck, mögen die Aliens dann wohl denken und umdrehen, weil wir einfach nicht zurechnungsfähig wirken. Naja, Links in den Shownotes, wenn ihr in die Studie reinschauen wollt. So, das war ein ganz schöner Downer zu Beginn. Erzähl mal was Schönes, Timo.
Ja, das kann ich machen. Ich, wie du weißt, habe ich ein kleines Faible, so möchte ich es mal formulieren, für
Zweitliga-Fußball?
Das auch, ja. Nee, ich habe ein Faible für kleinere Events, wo es mehr um Inhalt und Praxis geht und nicht um Boom-Bust-Show oder was auch immer, Buzzword-Bingo. Ich war nämlich letzte Woche auf dem dritten Circular Design Summit NRW, ausgerechnet von der EFA, von der Effizienzagentur NRW. Eigentlich wollte ich das auch schon letzte Woche besprechen, aber du warst so viel unterwegs, dass ich nicht
ja, ich nur über mich geredet.
Dass ich noch nicht zusätzlich ein Event halt besprechen wollte. Deswegen mache ich das heute. Kurz aber zur EFA selbst, dem Ausrichter dessen, oder der Ausrichterin dessen, die Effizienzagentur NRW. Das ist eine öffentliche, aber unabhängig arbeitende Beratungs- und Unterstützungsorganisation in Nordrhein-Westfalen, die Unternehmen dabei hilft, Ressourcen, also Material, Energie und Kosten effizienter zu nutzen und nachhaltiger zu wirtschaften. Sie ist somit irgendwie eine Mischung aus Unternehmensberatung, Umweltberatung und ein Fördermittellotse, speziell für Industrie und Mittelstand. Arbeitet im Auftrag der Landesregierung, aber als neutraler Dienstleister und gilt als Kompetenzzentrum für Ressourceneffizienz in NRW. Zurück zum Summit. Ich habe ja vor ein paar Wochen auch schon mal voller Euphorie vom Retouren-Summit gesprochen, du erinnerst dich. Und Ähnliches gilt nämlich auch hier. Menschen treffen sich, die für ein Thema brennen, in dem Fall ist es halt Circular Economy, Circular Design, diese in ihren Unternehmen umsetzen wollen oder eben schon Dinge umgesetzt haben und berichten darüber. Und das Interessante dabei ist, dass auf den Fluren dann in den Pausen darüber halt gesprochen wird. Ich habe öfters Fragen nicht nur selber gehabt, sondern eben auch gehört. Wie habt ihr das gemacht? Welche Hürden hattet ihr? Was hat das am Ende des Tages gebracht? Und so weiter und so fort. Und das sind alles so Fragen, die ich links und rechts wahrgenommen habe, wo halt sehr viel Gespräch halt auch entsteht. Und ich liebe das total, wenn Menschen aus ihrer Praxis erzählen, aus ihrem täglichen Doing. Das ist so ein Feuchtbiotop, wie ich finde, für inspirierende Geschichten. Kein richtiges Buzzword-Gewitter, einfach pure Realität. Und das spiegelt dieses Event halt auch extrem wider. Ich erinnere mich sehr gut an eine Session mit dem Titel Zirkulär umgesetzt, Erfolgsgeschichten aus Unternehmen. Dort waren Markus Gilrath, der Geschäftsführer von Gilrath Ziegel und Klinkerwerk, und Sina-Marie Schneider, Circular Economy Managerin von Vago, die erzählten von ihren Circular Economy Reisen. Und Gilrath beispielsweise hat vom Zirkobrick berichtet. Das ist ein zirkulärer Klinkerstein, der aus über 50% Ziegelabbruchabfall und Ziegelmehl hergestellt wird. Das Interessante hierbei war aber gar nicht die technologische Seite, sage ich jetzt einfach mal, oder eben Kunden auch dafür zu begeistern und zu gewinnen. Das Interessante war eigentlich vielmehr, dass Gilrath da Hürden hatte, den Handel davon zu überzeugen. Und das zeigt einmal mehr, wie systemisch und netzwerktechnisch im Ökosystem so ein Thema halt gedacht werden muss. Ne? Dass es nicht nur das Produkt ist und eben vielleicht ein Kunde, sondern dazwischen ist auch noch ein Handel geschaltet, der auch irgendwo Interessen hat und vielleicht noch hier und da ein Mindset, was dem ein wenig entgegenwirkt. Leider konnte ich die letzten 2 Stunden nicht mehr wahrnehmen des Events. Einerseits hatte ich eine private Verpflichtung und andererseits, und jetzt hau mal auf den Buzzer, Moritz.
Auf welchen?
Auf den nächstes Thema Buzzer. Denn andererseits habe ich ein bisschen Zeit damit verloren, weil ich ein Spiel gespielt habe. Denn ich habe vor Ort Matthias Hoffmann von Grubengold getroffen. Matthias kennen wir, der war auch schon mal zu Gast bei uns in der ikonischen Adventsshow oder im Adventskalender. Matthias hat nämlich ein Spiel entwickelt, die Lounge-Legenden. Das ist ein Kartenspiel zu Risiko und Resilienz. Und Matthias hatte mich direkt beim Intro dieses Spiels, der sagte nämlich wortwörtlich, okay Timo, das Spiel startet damit, dass wir beide jetzt gestorben sind. Die Spieler sitzen entspannt in einer Business-Lounge des Jenseits und starren von der Wolke herab auf das Chaos, das die Nachfolger und Nachfolgerinnen auf der Erde gerade anrichten oder angerichtet haben. Und aus reiner Langeweile fangen die Spieler dann an, mit den anderen Unternehmergeistern, um das Schicksal der Firmen halt zu zocken letztlich. Die dabei ausgespielten Karten sind Risiken und Maßnahmen, die so auch in der Wirklichkeit natürlich vorkommen und mit Punkte ausgestattet sind. Und Sinn und Zweck ist dabei, die Karten so geschickt zu spielen, dass man eben gewinnt. So. Und wie man das macht, das könnt ihr euch gerne angucken. Also wir verlinken das natürlich alles in den Shownotes. Warum erzähle ich davon? Ich finde es immer wieder super spielerisch, an solche Themen wie Resilienz halt heranzukommen. Also es ist halt aus unternehmerischer Sicht ein nicht einfaches Thema. Die Wechselwirkungen sind komplex und ein solches Spiel wie eben die Lounge-Legenden liefert dafür einen guten Einstieg. Das geht sehr, sehr schnell, es dauert nur 15 Minuten und die daraus entstehenden Diskussionen über die einzelnen Risiken und Maßnahmen, die können super wertvoll für ein Unternehmen sein. Und wo ich gerade beim Spielen bin, hau doch nochmal auf den Buzzer. Möchte ich auch noch mal ganz kurz Climate Fresk hinterherwerfen. Ich glaube, das kennst du auch.
Felix macht das.
Genau, denn zufälligerweise war ich vor ein paar Tagen in Berlin und habe dazu auch noch mal ein Kurzintro bekommen, obwohl ich das Spiel auch schon kannte. Aber es passt jetzt gerade hier wunderbar rein. Denn bei der Jahresveranstaltung Europäischer Klimapakt in Berlin, wo ich vor 2 Wochen war, hat der gute Idris Brockmann-Serbis Climate Fresk noch mal in aller Kürze vorgestellt. Was ist das? Climate Fresk ist ein interaktiver Workshop, der Menschen hilft, den Klimawandel schnell verständlich und wissenschaftlich fundiert zu begreifen. Also auch hier Wechselbeziehungen unter anderem aufzuzeigen und verständlich zu machen. Climate Fresk nutzt dabei auch ein Kartenspiel als Lernmethode, um schnell in Diskussionen reinzukommen. Auch hier wieder Links in den Shownotes. Ich finde, das sind beides wunderbare Spiele, um überhaupt mit diesem Thema erstmal in Berührung zu kommen und darüber in Diskussion. Das gilt natürlich im privaten Bereich, aber auch viel mehr im Unternehmensbereich. Schaut euch das einfach mal gerne an. Das sind meine Mitbringsel.
Count Emissions EU haben wir schon mal drüber gesprochen. Vor 2 Tagen nun durch das EU-Parlament beschlossen, nachdem Länder und Kommission das auch schon durchgewunken hatten. Eine EU-Verordnung, die einheitliche Standards für die Treibhausgasbilanzierung im Transport setzt, sowohl für Passagiere als auch für den Güterverkehr. Die ISO-Norm 14083, den meisten wohl gut bekannt, wird damit verpflichtend, wenn man Emissionen berichtet. Denn das ist der Kern, also eben eine Wenn-Dann-Regel. Verpflichtet werden Unternehmen nicht, ihre Transportemissionen auszuweisen, aber wenn sie das tun, in Nachhaltigkeitsberichten, in Kundenverträgen, Werbung oder weil irgendwelche anderen EU-Gesetze das vorschreiben, dann eben nach diesem einen Standard. Damit fällt zumindest, so wird das berichtet, die methodische Beliebigkeit weg, mit der bisher jedes Unternehmen seine eigene Lieblingsberechnungslogik wählen konnte. Ich habe da nicht so den Überblick und bin auch sicher ein bisschen biased, aber ich würde schon gerne wissen, ob das in der Praxis wirklich noch so große Unterschiede gab bei so den großen Unternehmen, weil aus meiner Sicht ist 14083 halt der Standard. Naja, was eben nicht mit drin ist, vor- und nachgelagerte Emissionen aus Fahrzeugproduktion, Wartung und Entsorgung. Das Parlament wollte das, konnte sich aber nicht durchsetzen. Übergangszeit? 4,5 Jahre. Uff. Und es soll außerdem eine offizielle Datenbank geben für Default Values und auch ein kostenloses Berechnungswerkzeug. Und wenn ich sowas lese, dann freut sich der Zyniker in mir auf so ein Konsortium aus SAP, Telekom und Accenture, die dann für, weiß nicht, 34 Millionen Euro ein Berechnungswerkzeug entwickeln. Das ist A, sehr ähnlich, eben schon von privaten Akteuren gibt, und B, schon heute in 30 Minuten zusammengeklöppelt werden könnte mit irgendeiner AI-Lösung. Naja. Wir bleiben bei Treibhausgasen. CO2-Mengen und jedes andere Treibhausgas auch sind schwer greifbar. So, Regenwaldabholzung in Fußballfeldern, check, können wir was mit anfangen. Mengen Wasserverbrauch in Badewannen oder so olympischen Schwimmbecken, check, können wir auch was mit anfangen. Eine Tonne CO2, wie viel ist das? Und vor allem, wie viel ist das im Vergleich mit anderen Sachen? Das ist relativ schwierig. Ihr, liebe Logistiker, wisst hoffentlich, wie viel CO2 entsteht, wenn man einen Liter Diesel verbrennt, richtig, Timo?
Ja, das wissen die mit Sicherheit.
Genau. 2,64 Kilogramm in der direkten Verbrennung. Well-to-wheel dann so 3,1 bis 3,3 ungefähr. Wir merken uns einfach 3 Kilo aus einem Liter Diesel. Das ist relativ einfach. Aber 3 Kilogramm, ist das denn jetzt viel? Und wie viel ist das im Vergleich zu anderen Dingen? Also wie viele Emissionen entstehen im Lebenszyklus eines Turnschuhs oder für einen Liter Hafermilch? Es fehlen noch total diese Vergleichsgrößen. Und darum sind wir, das ist meine These, auch oft von so Einsparungszahlen wirklich beeindruckt, die hoch klingen, aber im Greater Scheme of Things einfach verschwindend gering sind. Wenn jemand 640 Tonnen CO2 eingespart hat in 5 Jahren, ist das toll oder nicht? Ist das viel? Also hilft natürlich. Naja, Project Drawdown hat dafür jetzt ein spannendes Angebot geschaffen. Es heißt Carbon in Context. Dort kann man eine Menge eines Treibhausgases eingeben, also auch Methan oder SF6, und bekommt dann für die 640 Tonnen ein Benchmark. Also wie viel Kilogramm Rindfleisch wäre das? Oder wie viel Kilometer Autofahren? Oder wie viel Tassen Kaffee? Wie groß ist das im Vergleich zu den Emissionen von Indien zum Beispiel? Ganz spannend, damit rumzuspielen und einfach mal ein Gefühl zu bekommen. Da könnten sicher noch viel mehr Beispiele drin sein, finde ich, aber ein guter Start.
Ich möchte in dem Zusammenhang, weil ich mich gerade jetzt inspiriert fühle durch diese Geschichte, ein Buch empfehlen. Vielleicht kennst du das? Von Mike Berners-Lee, meine ich, heißt er. How Bad Are Bananas? Wo er genau das alles mal ein wenig kontextualisiert. Nicht den Diesel, das macht er nicht da in dem Buch meines Wissens nach, aber trotzdem Alltagsdinge, die einfach dann von den CO2-Emissionen halt in Kontext gesetzt werden. Ein kleiner Buchtipp zum Schluss.
Das war's für Weekly. Vielen Dank fürs Zuhören. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass ihr es verpasst habt, am Dienstag haben wir eine Folge veröffentlicht mit dem Elektro-Trucker Tobias Wagner. Schaltet da doch auch mal rein. Und wir hören uns in der nächsten Woche. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Neue Weekly-Folgen gibt's jeden Freitag. Jeden zweiten Dienstag gibt's eine neue Folge mit Gast. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show. Und wo diese 600 Tonnen tatsächlich herkommen, das verrate ich nicht.